Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Engineering Kiosk Podcast. Ab und zu fällt in der Episode mal ein Satz, der mir im Kopf hängen bleibt. Legacy verdient das Geld. Das ist zum Beispiel ein solcher Satz. In dieser Episode war es aber ein anderer Satz. Multi-Tenant-Systeme sind bessere Single-Tenant-Systeme. Und darum geht es auch in der nächsten Stunde. Eine Software zu schreiben ist das eine. Eine Software für mehrere unterschiedliche Mandanten, also Kunden, zu schreiben und zu betreiben, ist das andere. Jetzt kann man sich denken, was soll denn daran so schwer sein? Man muss doch nur an jedes Datenbankstatement ein Where-Kunde gleich Kunde-ID hängen und der Drops ist gelutscht, oder? Kannst du schon so machen, ist dann aber halt kacke. Und wie deine Lösung nicht so kacke wird, erklärt uns Max Schellhorn mit einem Deep Dive zum Thema Multimandantenarchitekturen. Also der Fähigkeit, sein System für mehrere Kunden zu betreiben und dabei sich auf eine ordentliche Kunden- bzw. Datenisolation verlassen zu können und die Themen Resilienz und Blast Radius nicht zu vernachlässigen. Das Ganze geht weit tiefer, als ich initial gedacht habe, unter anderem mit den Themen wie Shuffle Sharding und Cell-Based Architecture. Nun aber genug von mir mit dem Intro, los geht's, viel Spaß. Wolfgang, sagt dir die Firma Salesforce was?
Natürlich, erste SaaS-Firma auf der Welt, quasi. Die haben so SaaS-Business erfunden.
Okay, today I learned, das wusste ich noch nicht. Wie viele Kunden hat denn das Key-Produkt von Salesforce, deren CRM-Plattform?
Lass mich mal schätzen, ich würde sagen, er ist doch eine der größten Firmen, 800.000 Kunden.
Das Problem ist jetzt, Gemini sagt mehr als 150.000 Kunden. 800.000 ist mehr als 150, deswegen kann ich nicht sagen, ob es richtig oder falsch ist. Aber was denkst du, passiert, wenn Salesforce ein Sicherheitsleck hat? Wenn da ein Hacker schafft, irgendwie reinzukommen in das CRM-System?
Also wenn ein Hacker es schafft, nicht eine Hackerschaft. Ich habe schon gedacht, das ist ein neues Wort. Eine Gruppe von Hacker ist eine Hackerschaft. Ja, ist blöd wahrscheinlich, oder?
Ja, also eigentlich würde ich mir denken, wieso wird dann ein Hacker Zugriff auf alle Daten haben? Aber es scheint so, als haben die ihr System nicht im Griff. Denn vor kurzem gab es eine Firma, oder die gibt es immer noch, nennt sich Salesloft. Salesloft hat ein Produkt namens Drift. Und Drift ist, wie hätte es auch anders sein können, ein AI-Chat-Agent. Der wurde natürlich ganz oft in Salesforce integriert und ganz viele Kunden hatten diesen AI-Chat-Agent. Denn, wie man jetzt auch gerade wieder hört, AI-Chat-Agents ersetzen Support-Mitarbeiter. Ne? Auf jeden Fall hatte dieser AI-Chat-Agent irgendeine Art Sicherheitsloch. Auf jeden Fall haben es Hacker geschafft, Authentifizierungstokens von diesem AI-Chat-Agent rauszubekommen und dadurch sind die dann von Höxgen auf Stöxgen gekommen und irgendwann hatten sie halt Zugriff auf ganz viele Salesforce-CRM-Environments und konnten da auf jeden Fall zumindest schon mal Customer-Support-Tickets abgreifen. Aber da habe ich mich natürlich gefragt, wie kann das sein? Wie kann da keine Isolation stattfinden? Wie kann da nicht der Blast-Radius irgendwie minimiert werden? Ne? Ich komme ja aus der Reliability-Ecke und warum schwafle ich die ganze Zeit darüber? Weil genau das dieses Thema heute ist. Wir sprechen nämlich heute über ein Thema, was sich auf Englisch Multi-Tenant-Architecture nennt. Und ich musste das erstmal nach DeepL in die Übersetzungsbox knallen, damit ich erstmal den deutschen Begriff...
Oh, jetzt bin ich gespannt. Was ist das auf Deutsch?
Ja, ich fühle mich wie ein Steuerberater. Ja, es ist eine Mehrmandantenarchitektur.
Ah, ja, ja, klar, stimmt eigentlich. Ja. So heißt es ja, Mehrmandant.
Lustigerweise haben wir ja inzwischen, beziehungsweise der Wolfgang hat das inzwischen aufgesetzt mit einem Team von fleißigen Organisatoren, eine Art Recruitment Center für Podcast-Interviewgäste. Das nennt sich das Engineering Kiosk Alps Meetup, wo unter anderem unser heutiger Gast, der Max, nämlich auch mal einen Vortrag gehalten hat. Hallo Max.
Hallo, grüß euch, freut mich hier zu sein.
Ja, du hast am 12. Juni 2025 auf dem Engineering Kiosk Alps Meetup einen Talk über Mehrmandantenarchitekturen gehalten und dann hat der Wolfgang mir irgendwie dann eine Slides zugespielt, habe ich mir durchgesagt, wow, also kurze Frage Wolfgang, aber warum hast du den noch nicht klar gemacht für den Podcast? Und das habe ich dann im Nachgang gemacht, denn man würde denken, du könntest dich mit Mehrmandantenarchitekturen auskennen, denn dein Arbeitgeber, Amazon Web Services, auf kurz AWS, hat ein paar Mandanten. Auf jeden Fall verdienst du deine Brötchen dort als Solution-Architekt, mit einem speziellen Fokus auf Software-as-a-Service-Applikationen, Serverless-Applikationen und Event-Driven-Architectures. Zuvor hast du bei einem großen Mode-Fashion-Online-Haus gearbeitet, wenn man so möchte, bei Zalando, als Software-Engineer. Das bedeutet, du hast vielleicht auch schon mal ein Mehrmandantensystem selbst implementiert. Und du bist öfters auf den Bühnen dieser Welt als Speaker unterwegs. Und der Wolfgang hat mir auch eine Story erzählt, in einem Vorgespräch, dass du einmal an irgendeinem Abend einen CEO am Telefon hattest, am Ohr hattest auf jeden Fall, weil du mal eine Production Database gedroppt hast. Ist das richtig?
Ja, gedroppt nicht, aber wir hatten damals einen Foreground-Index erstellt und da wurde sämtlicher Read- und Write-Traffic auf der Production-Datenbank geblockt. Und da haben wir dann zwangsläufig nach ein paar Minuten den CEO mal kennengelernt, was denn da los ist. Also ja, das ist schon eine Weile her, aber irgendjemand hat ja immer schon mal ein Incident mit einer ProtDB gehabt, nehme ich an.
Was ist ein Foreground-Index? Gibt es auch einen Background-Index?
Ja, genau, das war zu einer gewissen MongoDB-Version. Wenn man dann Index erstellt hat, war das per Default ein Foreground-Index. Das heißt, wo eben dieser ganze Read-and-Write-Traffic dann geblockt wurde. Mittlerweile ist der Default, soweit ich weiß, habe mich dann danach nicht sonderlich viel mehr damit beschäftigt, dann einen Background gemacht, dass das eben keinen Einfluss mehr oder keinen so gravierenden Einfluss auf den bestehenden Traffic halt hat.
Es freut mich als Datenbankler natürlich besonders immer solche Geschichten, weil die kennt man ja. Aber es ist schon mal subtiler, würde ich mal sagen, als eine klassische Delete-Query, wo man irgendwie das Where-Statement oder so vergisst, was eigentlich so der Klassiker ist.
Genau. Und dann mal so. Ich habe quasi eine elegante Form gefunden, um die Production-Datenbank lahmzulegen.
Ja. Genau, ist schon Next Level eigentlich. Das ist schon okay.
Schön.
Moment, bevor du weiterspulst. Kaffee ist ein Getränk. Kaffee hingegen ist eine Lebenseinstellung. Das predige ich ja immer wieder und das Ganze geht übrigens auf die Wiener bzw. österreichische Kaffeehauskultur zurück. In richtigen Kaffeehäusern kann man noch sitzen bleiben, lesen, reden, nachdenken und hat eben keine Stoppuhr im Hintergrund mitlaufen. Kaffee ist da eben noch Kultur und Haltung und nicht nur Koffein. Kaffee ist da ein Rahmen, in dem Ideen reifen und Gespräche Tiefe bekommen und genau darum wollen wir uns mal bedanken für den ganzen Kaffee, den ihr uns so gespendet habt. Besonders bei den 5 letzten Spendern, Tim, Dominik, Daniel, Lukas und Ricardo. Und nur so ist es eigentlich möglich, dass der Andi am Abend noch fit genug ist und ich in der Früh die nötige Energie auf die Straße bringe, um so eine Episode aufnehmen zu können. Also vielen Dank dafür und für alle anderen natürlich, es gibt alle Infos unter engineeringkiosk.dev/kaffee. Und jetzt geht's auch schon weiter mit der Episode. Aber kommen wir mal zu dem Thema zurück. Der Andi hat ja schon so schön mit seiner ewig langen Geschichte da irgendwas eingeleitet und hat aber nicht erwähnt, dass es ja jetzt eigentlich um die Lösung für dieses Problem geht, weil er hat ja nur die 2 Dinge aufgemacht. Aber vielleicht, Max, kannst du mal ganz grob erklären, was Multitenant, bleiben wir beim Englischen, ist auch cooler, eindeutig. Vielleicht kannst du einfach mal erklären, um was es da eigentlich geht und was das Wort bedeutet.
Ganz genau. Also ich kann dann mal mit dem ersten Part vielleicht anfangen, also oder im zweiten in dem Fall, mit dem Tenant. Ne? Also was ist überhaupt ein Tenant im Software-Kontext. Und ein Tenant ist im Prinzip eine eigenständige Firma oder Organisation, ne, die isoliert von anderen Tenants eine Software nutzt. Also konkretes Beispiel, die meisten von euch kennen wahrscheinlich irgendwie Confluence oder Jira. Ne? Und wenn eure Firma jetzt einen Confluence-Zugang hat und ihr meldet euch dort an, dann seht ihr da eure Spaces, eure Projekte, eure User, eure Konfiguration. Und wenn ich mich da anmelde mit meinem Firma-Account, dann sehe ich dort meine Spaces, Projekte, User und Konfiguration. Also im Prinzip, wir benutzen zwar dieselbe Software, also Confluence in dem Fall, wir sind aber komplett isolierte Mandanten oder Tenants. Ne? Das heißt, wir wissen theoretisch auch gar nichts voneinander. Wir benutzen die Software komplett isoliert und dann gibt es noch den Provider. Das ist dann der die Software tatsächlich baut. Also in dem Fall wäre das dann Atlassian, ja, jetzt bei Confluence oder Jira, der quasi die Software zur Verfügung stellt. Und wir sind Mandanten dieses Systems.
Wobei du jetzt also schon von einem Cloud-Setup sprichst, weil wenn ich jetzt lokal bei mir hoste als Firma, in meinem Data Center, dann ist es sowieso komplett unabhängig eigentlich.
Ja, es muss nicht, also das Konzept eines Mandanten muss nicht zwangsläufig mit der Cloud-Thematik zusammenhängen. Das sieht man besonders bei Single-Tenant-Anwendungen. Das heißt, wir haben jetzt eben über Software gesprochen und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten und Architekturen, wie diese Software gebaut werden kann. Ne? Und vielleicht können wir das an einem konkreten Beispiel mal durchspielen. Also ich würde, Andi Wolf, ich würde euch einladen, dass wir gemeinsam ein Startup heute bauen. Ja, also Andi, du bist der CEO, Wolfi, du bist der Lead Engineer, ich mache irgendwas mit Cloud und wir bauen jetzt zusammen Engineering Invoice. Ja, also wir bauen jetzt eine Software, wo Firmen ihre Rechnungen verwalten können, sozusagen. Und Single-Tenant, wenn wir jetzt eine Single-Tenant-Anwendung bauen würde, da würde die Software so gebaut sein, dass sie nur für einen Mandanten gleichzeitig funktioniert. Und in der Praxis ist es das, was du gerade angesprochen hast, heißt es dann auch meistens, dass jede Firma ihre eigene Anwendungsinstanz bekommt. Also ganz simpel, wir haben jetzt ein Backend und eine Datenbank, wo die Rechnungen drin sind. Dann würde jede Firma ihr eigenes Backend, ihre eigene Datenbank bekommen. Und das können die jetzt natürlich selber bei sich im Rechenzentrum installieren. Das können aber auch wir für sie hosten. Ja, aber trotzdem das Modell, dadurch, dass die Software nur für einen Mandanten gleichzeitig funktioniert, würde man von einem Single-Tenant-Setup sprechen.
Das heißt, man teilt sich dann gar nichts mit irgendwem anderen. Also wirklich, egal ob Hardware, Software, Datenbank, es ist alles irgendwie getrennt.
Ganz genau. Also wenn wir Engineering Invoice jetzt und wir haben jetzt unseren ersten Kunden, irgendwie ein Startup aus Innsbruck, ne, dann können wir das quasi, haben die eine komplett eigene Instanz, eigene Backend, eigene Datenbank und dann kommt ein Startup aus Berlin und dann kriegen die wieder eine eigene Backend-Instanz, eine eigene Datenbank. Aber die Software an sich kann immer nur einen Mandanten gleichzeitig handeln.
Nenn mir mal einen Riesenkonzern aus Österreich. Red Bull. Wir bekommen Red Bull als Kunde. Die wollen unsere Invoice-Software nehmen. Erstmal, ich danke dafür, dass du mich als CEO promotet hast. Dann wird der Wolfgang das erste Mal auf mich hören. Ich würde jetzt den Wolfgang nicht als Lead-Engineer promoten, aber das ist eine andere Thematik.
Okay. Lenk mal nicht ab, wir haben sogar Red Bull als Hauptkunden jetzt gewonnen. Ich meine, das ist eine Firma, die sich 2 Formel-1-Teams leistet. Aber nehmen wir mal an, man merkt, dass der Andi kein Unternehmer ist, sonst würde er nicht alles auf einen Kunden setzen. Nehmen wir mal an, wir haben 10 Kunden und Red Bull ist ja nur ein kleiner Kunde von uns und wir haben danach noch ein paar andere große Kunden. Jetzt klassisch das, was du so erwähnt hast, das klingt für mich so nach 90er Jahren, jeder Kunde installiert das irgendwie in seiner Besenkammer und lässt es da laufen und dann kam ja irgendwann die coole Cloud in den 2000ern, würde ich sagen, Ende 2000ern und alles wird jetzt gemeinsam gehostet oder in irgendeiner Form gemeinsam betrieben für alle unsere 10 oder wir sind ja eine coole Firma, 100 Kunden zum Beispiel.
Ja, genau. Ich würde da noch kurz einsteigen zu, was du sagst, dass das so ein 90er-Jahre-Konzept ist. Ich würde sagen, es gibt tatsächlich schon ein paar Szenarien oder gute Gründe, wo sich eine Single-Tenant-Anwendung, wo die gut passen würde. Ja, also es gibt so ein paar Businessmodelle. Angenommen, wir haben jetzt unser Engineering Invoice, ja, und wir bauen das nur für die 5 größten Schweizer Banken. Also wir machen fast Individualsoftware. In dem Fall macht es Sinn, eine Single-Tenant-Anwendung zu haben, weil ich so viel customized habe pro Kunde, dass es keinen Sinn macht, das jetzt irgendwie in irgendeiner Form zu teilen. Wo das auch gut funktioniert, und ich habe selber mal Software für Skischulen gebaut, früher hier im Innsbrucker Raum. Und da hast du natürlich auch, wenn du dich jetzt zum Beispiel auf den deutschsprachigen Skischulmarkt konzentrierst, dann hast du vielleicht ein paar hundert Skischulen, ne? Aber du hast jetzt nicht morgen auf einmal 1.000 neue oder übermorgen 10.000. Das heißt, du hast einen relativ statischen Markt, ne, wo jetzt nicht morgen irgendwie super viele neue potenzielle Kunden deiner Software hinzukommen. Da kann das auch Sinn machen, ein Single-Tenant-Modell, wenn du das gut unter Kontrolle operativ hast, zu betreiben. Und vielleicht der letzte guter Anwendungsfall ist, wenn du nur hochregulierte Air-Gapped-Customer hast, die das definitiv auch nur in ihrem Rechenzentrum irgendwie installieren wollen, ja, und das ist so ähnlich wie dieses Schweizer Banken-Szenario, da kann das auch Sinn, eine Single-Tenant-Applikation zu bauen. Also die haben durchaus auch heute ihre Daseinsberechtigung, würde ich sagen.
Jetzt sprichst du natürlich von Skischulen und das sind ja aus unserer Rechnungsperspektive ja Business-to-Business, B2B-Customer. Und jetzt benutze ich jeden Tag Spotify und immer mal wieder auch Netflix. Das ist ja eigentlich auch ein Multi-Tenant-System, wo ich als B2C-Kunde ja einen Account habe und du, deine Playlist bei Spotify sieht ja anders aus als meine zum Beispiel. Das wäre dann ja, B2C, gibt es da einen relevanten Unterschied oder ist das eigentlich alles dasselbe?
Nee, also da gibt es eigentlich schon einen großen Unterschied. Also das Konzept eines Mandanten ist hauptsächlich in der Softwarewelt relevant. Ne? Also wenn wir jetzt einfach eine große E-Commerce-Plattform bauen, ne, wo wir eben Produkte verkaufen, ne, Schuhe, Artikel oder was auch immer, hier ist das Konzept jetzt nicht sonderlich relevant, weil hier die User ja im Prinzip Produkte beziehen oder kaufen oder in deinem Fall hier die Songs oder die Playlists, ne, aber nicht eigentlich ein Stück Software, so wie das jetzt bei Confluence oder einer Rechnungssoftware oder so der Fall ist. Ne? Und hier ist diese Mandantentrennung viel essentieller und ein wichtiger Bestandteil, wohingegen das bei so B2C-Plattformen gar nicht der Fall ist oder nur in untergeordneter Weise eine Rolle spielt. Aber um auf deine Frage vielleicht, Wolfi, von davor zurückzukommen, was machen wir jetzt, wenn wir eben nicht, sage ich mal, nur die Skischulen haben wollen oder die 5 großen Banken und wir sagen jetzt, wir wollen jetzt Engineering Invoice, wir wollen das jetzt richtig groß machen und wir wollen jetzt nicht, wir wollen jetzt 1000 Kunden haben, 10.000, 100.000, wir wollen das weltweit machen. Also die erste Sache, die dann, wie du richtig erwähnt hast, die dann wahrscheinlich auch kommt, ist die operative, aber nicht nur aus unserer Sicht, sondern auch von den Kunden, weil die Kunden wahrscheinlich gar nicht mehr ein eigenes Rechenzentrum haben oder einen eigenen Server, wo sie die Anwendung jetzt installieren würden. Das heißt, in dem Moment würden wir anfangen, höchstwahrscheinlich das Hosting zu übernehmen, dieser Anwendung. Und sobald wir das tun, wenn wir das für eine Single-Tenant-Anwendung machen, dann geht das für 5 Kunden, dann geht das auch vielleicht für 100 und 200, wenn das auch 100 oder 200 bleiben. Aber in dem Moment, wo wir 1000, 2000 und vielleicht jeden Tag mehrere 100 neue Kunden bekommen, ist das für uns ein operativer Albtraum, wenn wir für jeden Kunden spezifisch einen komplett eigenen Application-Stack deployen müssten. Ja, wir müssten...
Ich würde ja schon sagen, dass 100 ein Albtraum sind, also 100 Stacks zu deployen und zu maintainen. Ja. Vor allem ohne Automation, mit Automation dann vielleicht besser, aber dann ist es eh schon die Frage, wenn es komplett durchautomated ist, ob das überhaupt noch Single eigentlich zu bewerten ist.
Ja, also theoretisch kann man viel automatisieren und man kann auch so komplette Single-Tenant-Deployments theoretisch machen. Nur wie gesagt, was hat das für einen Einfluss auf, wie schnell ich neue Features ausrollen kann? Ne, wenn ich jetzt irgendwie 2000 Instanzen erstmal upgraden muss und auch patchen muss und so weiter, dann ist das natürlich ein sehr hoher operativer Aufwand. Und das ist eigentlich schon der erste große Motivationspunkt für uns jetzt zu sagen, für Engineering Invoice jetzt in unserem Fall ist, dass wir eventuell eine Multitenant-Architektur einführen können. Und Multitenant bedeutet jetzt nichts anderes, wie dass unsere Multitenant-Architektur erlaubt es uns, mehrere Mandanten mit einer einzigen Anwendungsinstanz zu unterstützen. Eine einzige Instanz ist jetzt ein bisschen zugespitzt, ne? Also das heißt, in dem Vergleich zu vorher, sagen wir Backend und Datenbank, könnten wir jetzt im Extremfall sagen, wir nehmen alle 1000 Kunden nur auf die gleiche Backend-Instanz und auf die gleiche Datenbank, theoretisch. Ja, das wäre dann ein Multi-Tenant-Ansatz. Das heißt, die Anwendung wird in diesem Moment auch zu einem gewissen Aspekt Tenant-Aware. Das heißt, sie muss damit umgehen, dass sie Requests von verschiedenen Mandanten bekommt und dementsprechend auch nur die Rechnungen für diesen Mandanten dann zum Beispiel auch zurückgibt.
Achtung, die 90er rufen gerade an. Um eine Applikation Tenant-Aware zu machen, würde ich ja einfach einen Get-Parameter dran packen, der sagt Tenant-ID gleich 5 und Red Bull hat Tenant-ID 6 und ich kenne jetzt keine weitere österreichische Firma. Swarovski hat dann Tenant-ID 7, richtig? Und wenn ich dann da oben aus der 7 eine 5 mache, dann sagt er, du hast keinen Zugriff auf diesen Tenant. Ist das jetzt Tenant-Aware in einer Software in den 90ern?
Also Tenant Awareness, wir können das einfache Beispiel mit diesem Rechnung, mit der Rechnung vielleicht machen. Ne? Also angenommen, wir haben das Backend und das fragt Rechnungen jetzt von der Datenbank ab und wir sagen, alle Rechnungen liegen jetzt erstmal in einer Tabelle. Also ich spitze das jetzt mal zu, wir kommen später vielleicht auf Security und wie man das isolieren kann. Aber theoretisch würde das heißen, dass ich nicht mehr wie vorher einfach Select Stern from Invoice mache und ich kriege alle Rechnungen, ne? Weil das ja nur für einen Mandanten war, sondern jetzt müsste ich dann theoretisch Select Stern from Invoice, where Tenant ID ist gleich 1 oder 2 oder 3 machen. Ja. Und wichtig wird dann natürlich die Tenant Identity in diesem Schritt. Das heißt, ich muss natürlich wissen, dieser Request gehört zu diesem Tenant. Und da gibt es auch verschiedene Mechanismen, wie man das zusätzlich rausfinden kann. Wenn ich noch vielleicht noch einen Punkt zu der Motivation sagen kann. Ich habe jetzt das Operative in den Raum gestellt, aber es gibt noch den zweiten, sage ich mal, größten Motivationspunkt für Multitenant-Architekturen. Und es ist nicht das Operative, sondern die Kosten. In dem Moment, wo wir als Betreiber das Hosting für den Endkunden quasi übernehmen, ist das unsere Kostenstelle. Ne? Früher, wenn der Kunde sein Rechenzentrum gab, dann haben wir gesagt, du brauchst 3 Server, so und so viel RAM, installier das mal. Aber jetzt müssen wir das machen. Und wenn wir das Single-Tenant betreiben und angenommen, wir möchten von dem Kunden 500 Euro im Monat für unsere Software, wir geben aber 200 Euro für Infrastruktur pro Kunde aus, dann ist unsere Marge, ne, dann haben wir 300 Euro Gewinn gemacht. Das heißt, wenn wir es schaffen, die Infrastruktur zu senken, ne, auf nur noch 10 Euro pro Kunde, erhöht sich unsere Marge. Ne? Das heißt, es ist eigentlich immer im Anbieters Interesse, so viel wie möglich zu scheren, dass ich so gering wie mögliche Infrastrukturausgaben habe. Und da hatte letztens auch ein CTO von einer großen Firma zu, wie man sagt, ne, seitdem wir SaaS machen, also diese auch die für den Kunden hosten dann in dem Fall, ja, und das wirklich als Service anbieten, every dollar spent on infrastructure is lost business, ne, weil wir wirklich sonst unsere Marge halt erhöhen können, je mehr wir teilen können. Und das ist dann eine große intrinsische Motivation und extrinsische, dann auf jeden Fall so viel wie möglich, so best wie möglich, so effizient wie möglich Ressourcen zu teilen.
Eigentlich können wir die Episode jetzt beenden, oder? Es ist, Multitenant ist super, rettet uns unseren Gewinn sozusagen. Wir haben weniger Operational Costs, weniger Kopfweh mit dem Ganzen und wir hängen da an die SQL-Query, eine ID ist gleich irgendwas dran, je nachdem, was für ein Tenant da dran ist und die Sache ist gegessen.
Ja, klingt gut, oder? Können wir eigentlich aufhören. Ja, genau. Ja, das Problem ist, dass Multi-Tenant-Architekturen, wir haben ja gemerkt, ja, es klingt jetzt nach einer einfachen Where-Clause, in der Praxis ist das aber natürlich deutlich komplexer. Ich habe es schon angedeutet, eine Sache ist Tenant-Identität. Also wie finde ich raus, dass dieser Request zu diesem Tenant überhaupt gehört? Wie stelle ich sicher, also wie separiere ich vielleicht auch die Daten, ja, zwischen den Tenants und wie stelle ich die Security Boundaries sicher, ne? Also, dass der eine Tenant jetzt nicht einfach von dem anderen, wenn ich irgendwie einen falschen Parameter gesetzt habe, die Rechnung aus der Datenbank rausziehen kann, ne? Security. Und der letzte Punkt, also ein ganz großer Punkt, ist dann natürlich auch Blast Radius. Ich umreiße das mal vielleicht ganz kurz, aber wenn ich jetzt auf einmal 10.000 Kunden auf einer Instanz, auf einer Datenbank habe und wir haben ja eingangs schon gesprochen, wenn jetzt einer draufkommt, mal die Datenbank zu löschen, dann sind 10.000 Kunden gleichzeitig affected. Und bei einer Single-Tenant, ne, hab ich das nicht. Ja, da ist dann halt der eine Kunde, wo ich die gelöscht habe, affected. Ja, das heißt, wir haben einen viel größeren Blast-Radius, wenn wir Sachen teilen. Das heißt, es gibt hier Herausforderungen, es gibt zusätzlichen Aufwand, den wir betreiben müssen, um diese Multi-Tenant-Architektur nachhaltig und vor allem sicher zu bauen.
Dann lass uns doch mal einsteigen in die Identifizierung eines Tenants. Mhm. Warum reicht ein Aware-Tenant-ID gleich 5 heutzutage nicht aus?
Wir müssen ja erstmal gucken, wie kommen wir denn zu der ID überhaupt? Also woher wissen wir denn, dass du jetzt, wenn du jetzt einen API-Request zu unserer, sagen wir mal, zu unserem Backend machst, ne, woher weiß ich denn überhaupt, dass du jetzt Tenant-ID 5 bist? Und ich würde mal wahrscheinlich das gängigste Beispiel erwähnen, das heißt, üblicherweise bekommst du einen Token. Also du musst dich ja, bevor du mit der Applikation sprichst, überhaupt mal authentifizieren. Ne? Das heißt, du hast normalerweise ein Login, Username, Passwort. In modernen SaaS-Anwendungen, ja, wird auch oft dann nochmal federated. Ne? Also du wirst dann redirected auf deinen eigenen Login, ne? Auf deine eigene Login-Plattform, die du vielleicht für deine Firma irgendwie verwendest. Und in dem Moment, wo du das tust, nachdem der Prozess fertig ist, bekommst du normalerweise einen Access-Token. Ne, das ist normalerweise ein OAuth 2 Access-Token, ein JWT-Token, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und das ist im Prinzip ein signierter Token. Und in diesen Tokens steht dann meistens nicht nur drin, du bist jetzt der Andi oder der Wolfi, sondern steht drin, du gehörst jetzt zu diesem Tenant dazu, also zu dieser Firma im Prinzip. Und wenn du jetzt dann den API-Request machst, dann wird dieser Token mitgeschickt. Und dieser Token, der ist signiert, das heißt, ich kann nicht einfach deinen Token nehmen und da statt Wolfis Firma Andis Firma reinschreiben, ja, sondern der ist signiert, das heißt, das Backend würde verifizieren, dass da wurde irgendwas rumgewerkelt am Token, das heißt, das ist verifiziert, dass das auch korrekt passiert ist. Und das Backend nimmt dann diesen Token, guckt in den Token rein und da steht, ah, okay, das ist ein valider Token, der ist von Wolfi und Wolfi gehört zu Tenant 1 und dann greife ich eben nur auf die Daten zu Tenant 1 zu. Also das ist erstmal zu dem Authentication-Part. Woher weiß ich überhaupt, wer dieser Tenant ist? Das wird hauptsächlich so gemacht.
Jetzt ist es so, JWT oder JWT hatten wir noch nicht im Podcast, nur ganz, ganz kurzen Abriss und damit das klar ist, ist eine Art und Weise, wie du Authentifizierung sicherstellst, ja, Session oder Cookie ist zum Beispiel auch eine andere, aber JWT steht für JSON Web Token und soweit ich mich erinnern kann, kannst du neben der Signatur, die Signatur ist ja eigentlich nur ein Hash, damit man verifizieren kann, dass der Body, also der Content eines Tokens nicht verändert wurde, kannst du auch noch zusätzliche Informationen dazu fügen, richtig? Also du kannst da eigene, ja, ähnlich wie in so ein Cookie, so Key, ja, Value kannst du
da
reinpacken.
Ja, da sagt man Custom Claims genau dazu und normalerweise ist das in dem Moment, wo du dich registrierst, also, ne, angenommen, wir wollen jetzt irgendwie, jemand möchte Engineering Invoice zum ersten Mal verwenden, dann haben die normal einen Registrierungsvorgang und in dem Vorgang wird normal auch der Tenant im Backend normalerweise erstellt, dass ich weiß, aha, das ist jetzt ein neuer Kunde, ne, da gehört jetzt der User Andy und der User Wolfi zum Beispiel dazu, ja, und dann, wenn du dich dann anmeldest, dann kriegst du quasi einen Custom Claim in deinem Token, wo drin steht, ah, okay, ihr gehört jetzt zu der und der Firma. Ja, und das wird eben mit jedem Request mitgeschickt. Das heißt, für jeden Request aufs Neue kann ich quasi verifizieren und gucken, zu welchem Tenant gehört das und dann die Entscheidung treffen, welchen Datentopf ich dann zum Beispiel accesse.
Das heißt aber immer noch, dass eigentlich die EntwicklerInnen darauf achten müssen, in allen SQL-Queries zum Beispiel, dieses Where-Statement dran zu haben, weil es ist zwar davor sichergestellt, dass ich jetzt in der Authentifizierung das mitbekomme, zu wem gehört dieser User, aber ich bin natürlich immer noch nicht abgesichert, wenn ich einfach mal als Programmierer jetzt irgendwo da ein Where-Statement vergisst oder diese Where-Clause hinten dran, dass halt die ID gleich der jeweiligen ID ist.
Ganz genau. Und da kommen wir dann so ein bisschen auf das Enforcement dann auch und wirklich auf die Isolation, also dass wir wirklich sicherstellen, dass ein Tenant nicht auf die anderen Daten zugreifen kann. Für das Entwicklerproblem, sage ich mal ganz generell, ne, dass man der Entwickler jedes Mal irgendwie Tenant-aware sein muss und gucken kann, oh, ich muss gucken, dass das nur für einen Tenant ist. Was wir da häufig sehen, ist, dass diese Logik, wo man danach auf die Datentöpfe zugreift, in der Library, sage ich mal, abstrahiert sind, ne? Dass du quasi immer nur die Library verwendest und die braucht dann schon als Input-Parameter eine Tenant-ID zum Beispiel. Ja, das heißt, du kannst als Entwickler da nicht anfangen, also dass du nicht by accident irgendwie vergisst, die Tenant-ID dran zu hängen. Aber jetzt kommen wir zum zweiten und das jetzt ist nur eine, das ist mehr so als Entwickler-Experience, eine bessere Developer-Experience. Die Developer-Experience sollte aber nicht dein Security-Mechanismus sein, ne? Dass wenn das jetzt einer vergisst, dass dann trotzdem alles returned wird, ne? Weil das könnte für uns als Engineering-Invoice, könnte das das Ende bedeuten, wenn da einer eine falsche Query macht und dann sieht er Rechnungen von anderen Kunden. Das heißt, dann kommt es auf das Enforcement drauf an, auf die Tenant Isolation tatsächlich. Und um die vielleicht ein bisschen genauer zu erklären, ich habe davor einen wichtigen Punkt weggelassen. Wir hatten ja, ich habe das zugespitzt, Single Tenant war eine Backend-Instanz, eine Datenbank, ne, pro Kunde. Und dann habe ich das Beispiel gemacht, Multitenant, wo ich gesagt habe, das ganze Backend ist geshared, die ganze Datenbank ist geshared, sogar die Rechnungen sind in der gleichen Tabelle. Und das muss aber nicht in der Multitenant-Anwendung zwangsläufig so sein. Also ich kann die einzelnen Komponenten unterschiedlich partitionieren und isolieren. Das heißt, anstatt, dass ich zum Beispiel alle Rechnungen in die gleiche Tabelle schreibe, könnte ich trotzdem hinten eine eigene Datenbank pro Kunde haben und nur den Compute Layer, also die Backend-Instanz, teilen. Ja? Das würde bedeuten, ich kann beliebig pro Komponente entscheiden, wie möchte ich die Datentöpfe quasi oder die Komponenten pro Tenant voneinander abgrenzen. Und dann gibt es verschiedene Isolierungsmechanismen, wie ich das dann auch tatsächlich enforcen kann. Und da gibt es zwei Varianten, entweder pooled, sagt man da, das heißt, wir teilen uns alles, ne? Also zum Beispiel in der Datenbank, wir teilen uns wirklich die Tabelle. Oder es gibt Silo, sagt man, dass du dann trotzdem noch eine dedizierte Komponente pro Tenant hast, also eine eigene logische Datenbank zum Beispiel oder eine eigene Tabelle. Also es ist nicht auf den kleinsten gemeinsamen Nenner quasi geshared.
Das heißt, du hast dann auch die Sicherheit von der Datenbankseite oder vom Datenbanklayer, wenn du da ein eigenes Schema machst und dann kannst du den jeweiligen User unter Umständen auch noch trennen. Also genau. Dass die Applikation mit einem anderen User zugreift und der User kann dann nur auf ein Schema zugreifen.
Richtig, ne? Also das heißt, je nachdem für welches Partitionsmodell ich mich entscheide oder Isolationsmodell, habe ich unterschiedliche Security-Mechanismen, um das zu enforcen. Ne? Normalerweise je grobkanularer, also je mehr ich zu Silo gehe, desto bessere oder sage ich mal noch explizitere Mechanismen habe ich, das zu enforcen. Wie du gerade gesagt hast, wenn jeder eine eigene Datenbank hat, hat auch jeder eigene Datenbank-Credentials zum Beispiel. Wenn ich jetzt weiter runtergehe auf Tabellenebene, dann mache ich das vielleicht über Rollen. Und wenn ich jetzt ganz runtergehe auf, sagen wir mal wirklich, wir haben eine Tabelle, wo alle Rechnungen von allen Kunden drin sind. Wir haben ja gesagt, dann muss der Entwickler aufpassen, dass er die Where-Clause nicht macht. Da gibt es schon nochmal zusätzliche Mechanismen, wie sowas wie bei Postgres Row-Level Security, dass ich schon von vornherein einen gewissen Kontext zu der Session mitgebe und die quasi wie eine automatische, ich simplifiziere jetzt, eine automatische Where-Clause dranhängt. Das heißt, du musst immer, wenn du die Session aufbaust, den Kontext mitgeben, sagen wir mal Tenant 1, und wenn ich dann Select-Stern from Invoice mache, kriege ich trotzdem nur die Invoices von dem ersten Tenant im Prinzip. Ja, das heißt, es gibt auch, wenn alles geshared ist, zusätzliche Security-Mechanismen. Das waren jetzt ein paar für, sage ich mal, ganz normale so Open-Source-Software. Und in der Cloud gibt es dann nochmal ganz viel feingranularere zum Beispiel, die man da verwendet.
Ich habe gerade mal nachgeschaut, ja, du definierst bei Postgre sogenannte Policies, genau. Allgemein, und die haben dann, ich sag mal, ähnlich wie Grant-Statements im MySQL-Bereich oder ähnliches. Was ich weiß, ist, dass bei ClickHouse ebenfalls so eine Row-Level-Security möglich ist. Gehe stark davon aus, bei, jetzt lehne ich mich mal aus dem Fenster, bei jeder relationalen Datenbank, die was auf sich hält, ist das in irgendeiner Art und Weise möglich.
Also meines Wissens weder MariaDB noch MySQL hat dieses Feature.
Wenn ich aber bei Oracle, glaube ich, mal anklopfe, die haben sowas bestimmt
auch. In dem ClickHouse Segment hat. Bist du sicher dabei.
Ja. Naja, leichter kopiert als selbst entwickelt, von daher.
Ja, was man dazu sagen kann, das war jetzt eben auf der Datenbank-Ebene. Und da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Cloud bin, da gibt es ja meistens schon rollenbasierte Konzepte. Das heißt, wenn ich zum Beispiel auf eine, ich nehme jetzt mal DynamoDB zum Beispiel, eine NoSQL-Datenbank als Beispiel, da greife ich normalerweise zum Beispiel mit einer SDK schon von Haus aus zu. Ne? Also im Prinzip greife ich dann nicht mehr normal plain JDBC wie in einer normalen Datenbank, sondern ich habe quasi einen API-Call zu dem DynamoDB-Service, ne, wo ich mir dann diese Records raushole. Und da gibt es dann so in den Clouds dann meistens schon ein Berechtigungskonzept, dass ich diesen HTTP-API-basierten Request quasi, um die Daten rauszuholen, mit Permissions schon so einschränken kann, dass es auch nur möglich ist, dass ich mir diese Records mit diesem Präfix zum Beispiel raushole. Ne? Also man kennt vielleicht das Beispiel auch S3, ne? Also File Storage, dann kann ich die Rolle, die mein Service einnimmt, wenn er denn auf S3 zugreift, schon so einschränken, dass er auch nur aus diesem Bucket für diesen Kunden diese Files rausholen kann. Ne? Das heißt, selbst wenn irgendjemand eine Where Clause oder irgendwas vergisst, es ist einfach technisch durch die Rolleneinschränkung nicht möglich, dass ich mehr Daten, wie ich explizit anfrage, quasi rausholen kann.
Wer zu dem Thema ein bisschen mehr wissen möchte, wir haben in der Episode 198 mal sehr tief über Role-Based Access Control gesprochen, was dann in diesem Fall diese Art von Policy-Systeme, von der Max gerade spricht, auch sind. Und da habe ich mein Lieblings-Policy-System genannt, Caspin. Haben wir auch sehr gutes Feedback bekommen, dass das a joy of use ist. Also, wenn sowas mal implementieren möchte, kann da gerne den Hasenbau runtergehen. Episode 198 verlinkt man natürlich auch in den Shownotes.
Genau, und ganz wichtig nochmal vielleicht eben, Multitenant-Anwendung heißt nicht, dass alles, jede Komponente komplett geshared ist, sondern ich kann das wirklich beliebig teilen. Ich kann mir den Compute-Layer teilen, die Datenbank nicht. Ich kann mir den Message-Layer, also wenn wir jetzt einen Kafka-Cluster haben, dann kann ich den teilen. Im Kafka-Cluster könnte ich dann entscheiden, möchte ich einen Topic teilen oder ein Topic pro Tenant. Das heißt, ich kann diese Modelle dieser Isolation und dieser Partition beliebig pro Komponente entscheiden, wo das Sinn macht. Ne? Also das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, gerade wenn wir sagen, okay, wir möchten vielleicht die Database Records, das soll alles geshared werden, aber die Files möchten wir mit einem eigenen Encryption Key pro Kunde separat ablegen, dann kann ich das trotzdem weiterhin tun.
Aber ich meine, du hast ja jetzt natürlich zwei Extreme beschrieben. Ne? Du hattest das eine Pool genannt, du hast ein Set von Infrastrukturen, da lässt du alle Leute drauf, Noisy Neighbor und so weiter und so fort. Das ist das eine Extrem. Das andere Extrem ist ja Silo, wo du, ja, ich sag mal, jeder Tenant kriegt sein eigenes Setup in der Cloud. Ne? Alles gut. Und aus der Politik lernt man, also Extreme sind immer ein bisschen schwierig.
Ja, richtig.
Wie sieht es denn in der Praxis bei Multitenant-Deployment-Modellen aus? Gibt es da auch einen Mittelweg? Gibt es da die SPD und CDU der Multideployments?
Beziehungsweise, wie finde ich die Balance zwischen den beiden Extremen? Also wie finde ich diese Mitte oder was ist für mich die beste Mitte?
Ja, also es ist wirklich tatsächlich eine Komponentenentscheidung. Ja, ich hatte es vorher kurz schon umrissen. Wir können uns pro Komponente entscheiden, wie wir das machen wollen. Ja, das heißt, wie gesagt, ich kann sagen, wir machen den Compute Layer, wo unsere Anwendungsinstanz läuft, den share ich komplett. Ja, da kommen einfach alle drauf. Dann habe ich aber vielleicht bestimmte Requirements auf der Datenbank oder eben für den Files, wo ich sage, da möchte vielleicht die Kunden ihren eigenen Encryption Key mitbringen, dass ihre Files dediziert nur für sie in dem Bucket so zum Beispiel verschlüsselt sind. Dann mache ich da die Entscheidung, okay, hier mache ich Silo. Dann haben wir aber vielleicht noch eine Komponente in unserem System. Ich habe das Kafka-Cluster angesprochen. Ne? Wenn wir das jetzt super fancy designt haben und wir haben ein 3-Node-Kafka-Cluster, dann wird es relativ teuer, wenn ich jetzt jedem Kunden ein eigenes Kafka-Cluster hinstelle. Das heißt, das mal normalerweise teilt man das nicht so grob granular. Aber dann kann ich entscheiden, okay, innerhalb des Kafka-Clusters möchte ich jetzt, wie gesagt, ein Topic pro Kunde haben oder würde mein Use Case das erlauben, dass ich es zum Beispiel share? Ja, also, dass man guckt sich wirklich Komponente für Komponente an und sagt, welches Partition bzw. Isolationsmodell möchten wir haben? Ja, und da macht man einfach diese Trade-off-Entscheidung, die wir jetzt gerade besprochen haben. Wo sind Noisy Neighbors mehr relevant? Wo nicht? Wo sind die Isolationsmechanismen bessere? Ja, je nachdem, wie gröber ich das Modell wähle. Und ja, was sind die operativen Aspekte davon und halt dann auch die Kostenaspekte? Also man kann es wirklich pro Komponente dann entscheiden.
Der Nachteil ist natürlich, dass wenn ich jetzt irgendwo splitte und teile, dass ich tendenziell natürlich mehr Ressourcen verbrauche, mehr Kosten, und ich will ja das eigentlich optimieren. Das heißt, ich will ja möglichst meine Ressourcen in irgendeinem Bereich möglichst ausnutzen, so dass ich meinen Kunden möglichst gute Service biete, aber immerhin meine Ressourcen auch noch so ausnütze, dass das möglichst optimiert ist. Und wenn ich jetzt kein Serverless habe, wo das vielleicht unter Anführungszeichen automatisch im Hintergrund irgendwie optimiert wird, sondern ich selber optimieren will, wie mache ich denn dann die Aufteilung? Wie, gerade wenn es um Noisy Neighbor zum Beispiel geht, Noisy Neighbor, ihr habt irgendeinen Client, der verrückt spielt, oder wir hatten gerade kürzlich in der Episode DDoS-Attacken, ein Client, ein Tenant wird jetzt angegriffen mit einer DDoS-Attacke. Wie stelle ich sicher, dass das jetzt nicht alle meine Tenants trifft, also meine ganzen 100 Kunden oder 1000 Kunden, wenn ein Kunde verrückt spielt?
Genau, da können wir gerne über diesen Blast-Radius-Effekt können wir gerne sprechen. Also du hast natürlich vollkommen recht. Also angenommen, wenn ich jetzt, wir haben gesagt davor das Extrembeispiele, alles ist komplett geshared und wir haben jetzt 1000 Kunden zum Beispiel drauf oder sagen wir 10.000. Sagen wir mal zuerst mal, dass wir schuld sind. Also es gibt jetzt noch keinen Noisy Neighbor, aber sagen wir sind schuld. Ne? Wir haben einen Praktikant eingestellt und der hat jetzt die Datenbank irgendwie gelöscht, dann sind jetzt die 10.000.
So wie du das damals gemacht hast oder
Genau, erstellst. Es braucht nicht mal einen Praktikanten, genau. Ich könnte es auch selber gewesen sein in unserem Startup. Und ich habe jetzt die Datenbank gelöscht, dann ist jetzt natürlich blöd, ne? Weil dann haben wir 10.000 Kunden, also 100% unserer Kunden sind quasi betroffen. Also das hat auch noch nichts damit zu tun, dass die Anwendung nicht resilient designt wurde. Ne? Also wir haben vielleicht schon ein Kubernetes-Cluster, wir haben das hochredundant verfügbar, ne? Wir haben Primary, Secondary, wir haben das alles berücksichtigt, aber es gibt immer Unknown Unknowns. Ne? Es kann immer mal was passieren und irgendwie wird die Komponente infected. Wir haben zwar alles getestet, aber das wird einfach mal passieren, dass irgendwas nicht geht. Und wenn dann 100% unserer Tenants affected sind, ist das natürlich ein Problem. Ja? Und wenn das dann 50, 100.000 sind, dann ist das noch viel größeres Problem. Das heißt, eine Variante, wie das funktioniert, ein ganz modernes Beispiel ist Cell-Based Architectures. Ne? Das heißt, was wir tun können, ist, anstatt 100% unserer Kunden auf unsere Anwendungsinstanz zu lassen, ist, erstellen wir Zellen. Das heißt, wir sagen, Zelle 1 ist wirklich komplett isoliertes Deployment mit unserem Backend, mit unserer Datenbank, aber da kommen jetzt 5.000 Kunden drauf. Und wir haben Zelle 2, da kommen die anderen 5.000 Kunden drauf. Ja? Und jetzt, also angenommen, ich würde jetzt die Production Database löschen, ne, dann sage ich mal jetzt in einer Zelle, dann sind nur noch 50% unserer Kunden betroffen. Ja? Das heißt, ich fange eigentlich an, dass grob granular, ab irgendwann erreiche ich einen Punkt, da kann ich es mir nicht leisten, dass ein Konfigurationsfehler 100% unserer Tenants aufhört. Das heißt, ich fange an, das in Buckets aufzuteilen. Ja? Und das können Buckets sein, die kann ich jetzt beliebig, da können wir gleich drüber reden, was ist eine gute Zellengröße, wie groß soll das sein. Manchmal hat man das, kennt ihr vielleicht ganz natürlich, dass man sagt, ich habe ein Cluster oder eine Instanz für alle Kunden in den USA und ich habe einen Cluster, der ist nur für die in die EU, das läuft irgendwie in Frankfurt und das andere in Asien. Das heißt, hier habe ich schon natürlich getrennte Bereiche oder Zellen, dass wenn was in Asien passiert, ne, dann sind normalerweise die nordamerikanischen Kunden und die europäischen nicht betroffen. Ja. Aber ich kann das natürlich logisch auch innerhalb einer Region weiter aufbauen.
Die Balance zu finden, wo man welchen Kunden jetzt hinpackt, in welche Zelle, ist natürlich schon echt tricky. Ne? Wenn du das jetzt nicht geografisch machst, sondern ich sag mal nach Registrierungsdatum, die ersten 5.000 dahin und dann machst du irgendwann eine zweite Zelle auf und du wächst mit deinem Star. Wir wachsen. Und wir haben jetzt 10.000 Kunden. Ab dem 10.000. ersten Kunden machen wir ja eine dritte Zelle auf. Dann hast du ja irgendwie dieses, ich glaube, es war das Adele oder Taylor Swift Problem von Twitter damals, dass du einen Kunden hast, der so viel Rechnungen schreibt, bei uns jetzt, ja, so viel Last macht, dass er einfach die Usage, ich sag mal, explodieren lässt im Vergleich zu den anderen. Dass du 4.099 schlafende Kunden hast und einen, der ist Power-User. Also dass du eine Imbalance hast in diesen Zellen. Was ist, wenn ich aus den 5.000 Kunden vielleicht 2.500 Power-User habe? Dann ist diese Zelle natürlich dauerhaft unter Strom und mit Noisy Neighbor und so weiter, weil das Noisy Neighbor-Problem hast du ja bei den 5.000 Kunden ja immer noch.
Das ist immer noch da, genau. Da können wir dann noch drauf eingehen, wie wir das lösen können. Aber zu deiner Frage jetzt, ein wichtiger Aspekt ist ja auch, also Cell Migrations dann. Ne? Also ich brauche die Flexibilität, dass ich Kunden zwischen Zellen verschieben kann zum Beispiel.
Das wäre ja nämlich genau mein nächster Punkt gewesen. Wie sagst du, okay, der Kunde ist so groß geworden, ich migriere den weg, der kriegt seine eigene Zelle.
Genau, richtig. Und du hast gerade auch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Multimandant und jetzt halt, sagen wir mal, in dem Fall auch dieses zellenbasierte Design schreibt mir nicht vor, wie viele jetzt unbedingt in einer Zelle, sag ich mal, sagen müssen. Ich könnte ja theoretisch für diesen super heavy Hitter, ja, könnte ich ja theoretisch auch quasi eine eigene Zelle dann zur Verfügung stellen, theoretisch, ja. Also hier ist dann wichtig, wie du gesagt hast, wenn die komplett unterschiedlich ausgelastet sind, könnte ich dann im Prinzip die Tenants zwischen diesen Zellen, sage ich mal, migrieren. Ein wichtiger Aspekt dieser Zellen ist zum Beispiel, dass sie eine Maximalgröße haben, ja. Also eine Maximalgröße, wie sie, sage ich mal, von der Node-Size zum Beispiel sein soll. Und das gibt uns jetzt einen sehr großen Vorteil. Ihr kennt das wahrscheinlich. Man sagt immer, oh, das Dev-System, da kann ich jetzt nicht so gut testen, weil Prod hat jetzt viel mehr Daten zum Beispiel, ne? Also das ist überhaupt nicht der gleiche Stand. Ich kann das überhaupt nicht replizieren. Wenn ich aber sage, eine Zelle geht nicht über eine bestimmte Größe hinaus, habe ich einen Mehrwert, weil ich sagen kann, ich habe ein testbares Maximalkonstrukt sozusagen, ja. Und das kann gerade für den Test-Lifecycle sehr und für, sage ich mal, Szenarien auszuprobieren, sehr hilfreich sein. Und ein anderer Aspekt, den wir jetzt vielleicht noch gar nicht eingebaut haben, da hatten wir vorher quasi auch, das jetzt auch hat noch nicht so viel, sag ich mal, mit den Zellen direkt zu tun ist, dass es ja üblicherweise auch Tiering gibt, ne, bei Software-as-a-Service-Anwendung. Das heißt, es kann ein Basic-Tier geben, ne, wo alle Tenants sich zum Beispiel was sharen und dann gibt es aber noch ein Premium-Tier zum Beispiel und dann kann es aber auch ein Enterprise-Tier geben, wo dann vielleicht wirklich dieser Enterprise-Kunde seinen komplett eigenen separaten Stack zum Beispiel bekommt. Aber er bezahlt auch dafür, ne? Also er bezahlt dadurch auch mehr, dass wir für den separaten Stack deployen. Aber die Multi-Tenant-Anwendung macht es erstmal überhaupt möglich, dass wir das können, weil ich habe das in dem Vortrag, den du am Anfang angesprochen hast, so, sage ich mal, definiert mit Multi-Tenant-Systems are better Single-Tenant-Systems, weil ich gesagt habe, wenn ich ein Multi-Tenant-System nur für einen Kunden deploye, habe ich zwar diese Single-Tenant-Semantics, ne? Also ich habe quasi keine Noisy Neighbors, es ist eigenständig für diesen Kunden, ja, kann aber trotzdem entscheiden, dass ich die Multi-Tenant-Variante in der zweiten Instanz dann nur für die Basic-Kunden und die Sharen sich dann alles zur Verfügung stellen kann, ne? Das heißt, es hat dann auch auf dieses Tiering, unterschiedliche Pricing kommt dann hinzu, wenn du jetzt eben sagst, wir haben diesen super großen Kunden, der alles irgendwie super viele Requests, ne, dann normalerweise handhaben wir den auch anders wie die anderen und würden den jetzt nicht unbedingt in die gleiche Zelle mit den 10.000 Startup-Kunden irgendwie reinlegen, ja, um den Link zur Zelle wieder zurückzumachen.
Aber dieses Cell-basierte System erlaubt uns ja eigentlich auch, angenommen, wir haben jetzt die Kunden nach Premium und Free-Tier unterschieden. Ja, alle Free-Tier-Leute kommen in eine Zelle, Premium da drüben, dass ich Konfigurationsänderungen ja erstmal nur auf dem Free-Tier teste, weil wenn die mir wegrennen, dann ist es jetzt nicht so schlimm, wie als wenn der Premium-Kunde mir wegrennt, oder? Also ich sag mal böse gedacht.
Ja, genau. Also das ist, man kann es noch eine Stufe vorher machen. Also was ich auch sehe, ist zum Beispiel, wenn man sagt, eat your own dog food. Ne? Das heißt, wenn wir jetzt Engineering Kiosk sind, wir können ja selber Engineering Kiosk auch verwenden. Und dann hat man üblicherweise eine Zelle, ne, wo nur quasi unsere Version der Software, also unsere eigene Instanz drin sind. Und dann kann ich mal alles erstmal zu unserer Instanz ausrollen oder sagen wir mal zu den Kunden, die uns besonders gut gesinnt sind oder die irgendwie ein Beta-Agreement mit uns haben, ne, dass sie immer die experimentellen Versionen bekommen, dann kann ich das erstmal dahin ausrollen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dieses Rollout in Waves. Ich kann sagen, ich rolle die Sache zuerst die Dev-Zelle zuerst, ne, dann die Dogfooding-Zelle, dann zu den Beta-Kunden, dann erstmal zu den amerikanischen Zelle, dann zur europäischen Zelle, ja, und erst dann im Prinzip fange ich an, das über alle Zellen auszuholen. Das heißt, ich habe ein viel kontrollierteres Rollout von Änderungen, ja, und habe nur, ich werde quasi immer größer an, je nachdem, wenn eine Zelle vorbei ist, mache ich zwei Zellen auf einmal, vier Zellen auf einmal. Das heißt, ich gewinne quasi eine größere Kontrolle über mein Rollout. Das ist ein weiterer Vorteil, warum Zellen ein ganz tolles Konzept eigentlich sind.
Ich bin ja jetzt der Älteste da in der Runde und ich habe in den 90er Jahren auch so diese ganze Skalierungswelle so mitbekommen. Und da war das damals eigentlich so die einzige Möglichkeit, wie man skalieren konnte. Man hat halt einen zweiten Server aufgestellt, die Hälfte der Kunden auf dem ersten Server, die andere Hälfte auf den zweiten. Und dann kam ja irgendwie so die Cloud und die ganzen Clusterlösungen und die hatte eine Cluster-Datenbank. Das heißt, ich hatte nur mehr eine Datenbank und konnte da alle meine Kunden reinschmeißen. Was ja du jetzt eigentlich sagst mit dem ganzen Ansatz, ist ja schon eher, dass man wieder zurück in diese Oldschool-Skalierung geht, würde ich mal sagen, weil man da extrem viele Vorteile daraus ziehen kann. Also besseres Deployment, feingranularere Rollouts, dass ich einen kleineren Blast-Radius habe und so weiter. Also dass meine Skalierung vielleicht über die klassische Cluster-Variante und alles in einen großen Cluster gar nicht unbedingt die beste Variante ist, wenn ich dich richtig verstehe.
Das können wir natürlich diskutieren, aber im Prinzip, wir reden immer noch von sehr, sehr großen Clustern innerhalb einer Zelle normalerweise, ne, würde ich sagen. Also das heißt, ich kann ganz viele dieser Benefits mitnehmen, ne, Resource-Sharing, Cluster, Redundancy und so weiter, aber irgendwann habe ich halt einfach diesen Punkt erreicht. Wie gesagt, wir haben, selbst wenn wir Redundancy im Kubernetes-Cluster haben, wenn ich ein Upgrade von einem Cluster-Plugin mache und das geht nicht, ja, dann ist das ganze Cluster einfach affected. Ja. Das heißt, ich habe zwar einen Trade-off, ich musste mir quasi nochmal ein zweites Cluster hinstellen, das heißt, mein Operational-Aufwand erhöht sich, meine Komplexität erhöht sich, aber ich kriege halt dadurch die Sicherheit und einen kleineren Blast-Radius. Das ist am Ende des Tages wieder eine Abwägung zwischen diesen Punkten. Ja, aber die anderen Konzepte, die du erwähnt hast, sind innerhalb einer Zelle dadurch nicht irrelevant. Ja, die sind trotzdem noch fundamental wichtig.
Natürlich, aber wenn du jetzt sagst, okay, du könntest in einer Zelle, hast du, wenn du jetzt im Datenbankjargon bleibst, du hast einen Primary Server Node, wie du es auch immer sagst, und einen Secondary, der gespiegelt ist. Und das parallel in mehreren Zellen nebeneinander. Das ist natürlich eine einfachere Art dann zu skalieren, als du kommst mit einem riesen Datenbankcluster um die Ecke, Multi-Master, heißt dann eigentlich Multi-Primary, nachdem man ja Master nicht mehr sagen sollte. Egal, ihr wisst, was ich meine.
Ja.
Der viel komplexer zu handeln ist. Das heißt, ich kann da natürlich auch die Komplexität reduzieren. Natürlich habe ich die Automatisierung, die noch mitspielen muss, aber die habe ich vielleicht sowieso und kann dadurch die Komplexität auf der Datenbankebene reduzieren, vielleicht sogar mehr Performance rausholen, weil das eine klassische Primary-Secondary-Infrastruktur ist, die wahrscheinlich schneller ist als ein Multi-Master-Setup und kann daher, also diese klassische Skalierungsart oder diese, ich würde mal sagen, wo viele vielleicht heutzutage sagen würden, das ist doch oldschool, irgendwie das zu trennen nach deinen Kunden und dann hast du die Komplexität und das macht doch heutzutage keiner mehr, wo wir die coolen großen Cluster-Systeme haben. Wie gesagt, dass das alte wieder vielleicht auch Mehrwert hat und in Kombination mit den neuen Technologien durchaus immer noch Sinn macht, würde ich mal sagen.
Ja, es macht auf jeden Fall noch Sinn in dem Bereich, auf jeden Fall. Ne? Weil gerade eben, wir hatten ja gerade dieses, sagen wir mal, wenn wir es zuspitzen, ein unlimited großer Cluster size, ne, wie will ich das testen? Ja, das heißt, ich habe ja immer zwischen meiner Dev-Environment oder irgendeinem anderen Environment, wo ich vielleicht was testen möchte, habe ich ja immer eine riesen Diskrepanz, wenn ich quasi eine Anwendung beliebig wachsen lasse, also unendlich wachsen lasse. Ne? Und dadurch finde ich dieses Zellendesign dann wieder eben interessant oder auch elegant, dass ich sagen will, ich kann gar nicht größere Clusters wie Punkt X haben. Ja? Dieser Punkt X ist aber erst natürlich wichtig rauszufinden. Also wie groß möchte ich das Cluster wachsen lassen, wie ich sage, hier ist Schluss, jetzt habe ich eine neue Zelle. Ne? Aber ich gewinne, wie du sagst, es wird auch einfacher dadurch. Ne? Ich kann das besser testen und so weiter. Ich kann eine bessere Rollout machen. Also ja, auf jeden Fall.
Wolfgang, ich möchte dich ganz kurz daran erinnern, du bist unser Tech-Lead. Wenn du sagst, du bist der Älteste, dann heißt das nicht, dass das negativ ist, sondern du hast die meiste Erfahrung. Ja? Ich möchte das als CEO nur nochmal sagen, dass das hier...
Das ist schöne Worte vom CEO. Ja.
Jetzt ist es natürlich so, du verkaufst jetzt hier die Cell-Based Architecture als geschnitten Brot. Ne? Ist eine super Sache. Wir haben aber auch schon gesagt, das braucht ja enorm viel Tooling. Du musst dir sehr viel Gedanken machen über die Trade-offs vorher operationell, ne? Weil eine Instanz von Engineering Invoice zu betreiben ist einfacher, weil wir, ist eine komplexe Microservice-Architektur, das unser Tech-Lead da gebaut hat. und dann sehr wahrscheinlich noch auf Node.js und JavaScript. Deswegen brauchen wir sehr viel Ressourcen. Auf jeden Fall frage ich mich halt gerade so, was gibt es denn für Situationen, in denen sich der Aufwand für das Multi-Tenant-Setup überhaupt nicht lohnt, ja, für uns als Engineering-Invoice. Weil, wie gesagt, wir brauchen Tooling, um Kunden umzuziehen. Wir müssen mehrere Cluster upgraden. Natürlich haben wir diese Deployment-Vorteile und Blast-Radius und all sowas. Aber geschnitten Brot wird es nicht sein. Ja? Sonst hätte ja, sonst wäre ja jedes System von Haus aus ein Multitenant-System.
Ja, also, die klassische Antwort, die jetzt von Max kommen muss, ist eigentlich, es ist nur ein Problem, wenn du nicht bei AWS bist, weil bei AWS bekommst du jetzt natürlich alles automatisch out of the box, dieses ganze Tool.
Es ist natürlich ein Tooling- und Automatisierungsaufwand. Ich möchte jetzt hier nochmal differenzieren, du hast jetzt gesagt, Multitenant ist jetzt nicht gleichzusetzen wie mit Multicell-Architektur, ne, in dem Fall. Also, wenn ich die Frage richtig verstehe, ging das jetzt eher in die Multicell-Richtung, oder?
Ich hatte sie eigentlich gedacht in der Multi-Tenant overall. Du sagtest zwar, Multi-Tenant-Systeme sind bessere Single-Tenant-Systeme, war der Satz, glaube ich. Den mag ich sehr, diesen Leitsatz. Ich bin aber auch ein sehr simplifizierter Mensch in der Hinsicht. Von daher, also prinzipiell war die Idee eigentlich nur, wann lohnt sich der Aufwand, nicht diese Multi-Tenant-Architektur, Multi-Tenant-Systematik zu implementieren. Aber ich mag deine Frage auch, wann sich die Multicell-Architektur eigentlich gar nicht lohnt. Das ist auch eine sehr interessante Frage. Vielleicht starten wir damit.
Genau, also die Cell ist halt wirklich, wenn, also das betrifft dann schon eine Skalierung, wo wir wirklich irgendwie von 10.000 Leuten, also 10.000 Kunden jetzt, sage ich mal, oder aufwärts, sage ich mal, sprechen, aber muss nicht unbedingt an der Nummer oder Anzahl der Kunden liegen, sondern es geht darum, wann wird das ein Problem, wann wird das vielleicht auch ein SLA-Problem, ne? Also wir geben ja als Service vielleicht auch eine gewisse, sag ich mal, Richtlinie, wie wir garantieren, wann unser Service, sag ich mal, wie hoch er verfügbar sein muss. Und wenn wir jetzt jede Woche irgendwie ein Incident in der ProtDB haben und das betrifft alle Kunden auf einmal, ne, dann habe ich ja im Prinzip auch ein Problem, meine SLAs einzuhalten, ne? Also das, was ich quasi den Kunden auch verspreche, die Uptime der Software und so weiter, ja. So, das heißt, ich würde immer simpel anfangen, ja. Man kann ja theoretisch mit die Anwendung, die jetzt noch keine Zelle hat, das kann ja deine Cell Zero sein oder deine Cell 1 später mal, ja. Das heißt, du kannst dich ja schon mal vorbereiten, du kannst ganz normal ein Cluster, so wie wir es gebaut haben, komplett geshared alles bauen und du hast ja vorher, da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, ich muss ja irgendwo entscheiden, auf welche Zelle welcher Kunde geroutet wird und ich kann ganz simpel in vorne, das kann ich auf dem CDN teilweise schon machen, dass ich sage, hier sage ich, dieser Tenant kommt auf dieses Cluster und das kann die ersten 2 Jahre für Engineering Invoice, wo wir wachsen, das kann 3 Jahre, 4 Jahre, das kann die ganze Zeit dieses eine Cluster bleiben. Aber wenn wir irgendwann merken, oh, das könnte ein Problem werden, fahren wir einen zweiten Cluster hoch und fangen an dem Routing Layer dann an, die neuen Kunden zum Beispiel umzuleiten. Das heißt, es ist immer so, mit dem einfachsten wie möglich anfangen, also auch nochmal vorher zu dieser Pool versus Silo Frage, ne? Fang mit Pool an, wenn du denkst, das funktioniert, aber halte die Flexibilität offen, ja, dass, wenn sich deine Anforderungen ändern, du einfach flexibel bleibst. Und deswegen meinte ich mit dem Multitenant System, Sabelta Single Tenant System. Mit dem Multitenant System bin ich flexibel, dass ich irgendwann diese Multitenant Instanz separat für einen einzelnen Kunden zur Verfügung stelle. Das habe ich im traditionellen Single Tenant Design nicht. Kann ich später nicht entscheiden, oh, jetzt hätte ich aber gerne, dass 2 Kunden auf diese Instanz zugreifen. Das habe ich nicht. Das heißt, ich habe einfach mit der Multitenant, habe ich mehr Optionen. Und das meinte ich mit better, ne? In diesem direkten Vergleich. Ne?
Max, erinnere mich bitte nochmal, was warst du nochmal im Engineering Invoice?
Ich habe irgendwas mit Cloud gemacht.
Ah, genau, du hast irgendwas mit Cloud gemacht. Du bist der Infrastrukturmensch, genau, das war das. Folgendermaßen, ich als CEO, ich habe dir sehr gerne zugehört, als du gerade eine Predigt gehalten hast, wir starten erstmal simpel, weil simpel heißt für mich immer, wir kommen schnell an den Markt, ja, wir kriegen schnell, also wenig Aufwand, viel Return. Und dann hast du was gesagt, das haben meine CEO-Ohren nicht ganz verstanden, dass wir irgendwie ganz viel investieren müssen, weil wir irgendwie eine Grundarchitektur unten drunter abändern müssen. Kannst du mir das nochmal, kannst du dich vielleicht mal mit dem Tech-Lead austauschen, wie ihr als Techies mir diese ganzen komplexen Thematiken, wie man da drunter, wir skalieren nicht mehr, das will ich alles gar nicht hören. Wie macht ihr mir das schmackhaft als Management? Weil ihr müsst ja jetzt alle Projekte, die ich in meinem Kopf bereits habe, wir müssen mal jetzt on hold legen, weil ihr jetzt von einer Pool-basierten zu einer Zell-basierten Struktur und wir müssen neue Tenants aufsetzen und neue Infrastruktur. Du erzählst mir die ganze Zeit von irgendwas von Serverless und so. Ich möchte das alles gar nicht hören. Ich möchte Time to Market und mehr Customer. So, Also wie verkauft mir ihr das? Wir sind ganz simpel gestartet. Habt ihr euren Job nicht ordentlich gemacht? Oder wie darf ich das jetzt verstehen?
Da merkt man wieder, dass der CEO einfach nicht zugehört hat, weil wir haben das ja initial schon mitgeplant, natürlich. Also wir hatten das ja am Anfang, drum haben wir da, obwohl wir nur einen Node haben, haben wir schon einen Load Balancer davor gesetzt, weil der sowieso braucht sowieso eine SSL-Terminierung. Da haben wir einen Proxy und jetzt können wir ganz einfach hinten, weil wir schon ein Ansible-Skript haben, können wir einfach eine zweite Infra hochfahren.
Wolfgang, es ist wie immer, ich höre euch, ich verstehe euch aber nicht. Mal ganz im Ernst, welche Tipps würdest du denn Leuten wie dir als Cloud-Engineer und dem Wolfgang als Tech-Lead geben, damit die ihrem Vorgesetzten, ihrem Engineering-Manager, ihrer Direktorin, ihrer CEO wirklich, ich sag mal, erklären können, okay, diese initiale Architektur, die wir gebaut haben, die reicht nicht mehr, Blast Radius und allem drum und dran, weil das, diese ganzen Überlegungen, die ganzen Fragen, die du aufgeworfen hast, also du rennst auf eine Tür bei mir ein, ja, das ist, also ich würde dich gerne umarmen für diese Reliability-Fragen, aber oft in höheren Management-Ebenen, die wollen halt Zahlen nach oben sehen und Graphen nach oben gehen. Ja? Und in der Regel sind das Geldgraphen und nicht Reliability-Graphen.
Ja, das stimmt. Aber ich denke, meistens ist es ja schon dann auch für den CEO ein Problem, wenn er merkt, dass die ganze Anwendung für die 50.000 Kunden auf einmal nicht mehr geht. Ja? Also ich denke, dadurch kriegt das schon auch einen gewissen, sag ich mal, Layer of Urgency, ja, warum man sich dann nochmal auf Infrastruktur damit beschäftigen sollte, die Blast Radius zu minimieren. Ne? Wie gesagt, es ist ja eine schlechte Customer Experience. Ne? Wenn auf einmal wir machen einen Fehler, ne? Wir haben irgendwie neue Entwickler geonboardet irgendwie, wir haben irgendeinen Konfigurationsfehler und jetzt sind 100% unser ganzes Unternehmen ist down, also es kann de facto nicht mehr verwendet werden. Und dann ist es, glaube ich, schon auch ein Problem aus der Produktseite, ne? Dass wir uns dahingegen halt absichern. Ja? Und eine Sache, das ist eben nur eine Variante, wie sich abgesichert werden kann für Fehler, die wir jetzt zum Beispiel machen, ne? Sind eben diese Zellen. Ja, aber wie gesagt, wir können simpel anfangen. Wir müssen nur, und das ist eben quasi auch, sage ich mal, mein Ratschlag an Ihnen, so versuchen, so flexibel wie möglich zu bleiben. Ja, und keine, wir sagen das bei Amazon, sagen wir One-Way-Door-Decisions. Ja, das heißt, wenn wir die Entscheidung getroffen haben, können wir später nichts mehr dran ändern oder haben wir eine Two-Way-Door. Also wir haben eine Lösung geschaffen, wo wir später flexibel auf unseren neuen Markt, neue Kunden zum Beispiel reagieren können. Ja. Und das ist einfach wichtig, generell bei Software. Das hat gar nichts mit Multitenant oder Zellen oder Sonstiges zu tun. Ja. Es geht immer darum, zu versuchen, mir möglichst viele Optionen offen zu halten. Aber start simple, fang mit dem Einfachsten, versuche ich mal an, aber vergiss nicht die Flexibilität. Ja, die ist wichtig.
Wolfgang, möchtest du die Episodenwerbung machen, oder?
Ja, ihr habt nicht alle unsere Episoden auswendig im Kopf, was es für Nummer war, die Entscheidungsepisode. Weißt du es auswendig?
Ich habe gerade nachgeguckt. Episode 206, da haben wir ganz genau über diese One-Way-Door, Two-Day-Door-Decisions unter anderem auch gesprochen. Und ich finde es sehr schön, weil der Wolfgang und ich, wir haben beide nicht bei Amazon gearbeitet und wir hatten auch den Shareholder-Letter von Jeff Bezos damals als Root-Cause für diese Sache rausgeholt. Und ich finde das sehr schön, dass das jetzt eine, wie soll man sagen, eine Bestätigung ist, dass das anscheinend doch Anklang findet.
Jetzt hast du davon gesprochen, den Blast Radius zu reduzieren, damit der CEO oder Andy glücklich ist, damit wir unsere SLAs einhalten können. Aber das Problem hast du jetzt immer noch, wenn du 10.000 Mandanten in einer Zelle zum Beispiel hast, dann hast du ja immer noch das Problem, wenn einer verrückt spielt oder wenn es eine DDoS-Attacke gibt auf einen deiner Kunden, dass dir die ganze Zelle wegbricht oder deine ganzen 10.000 Kunden affected sind. Also gibt es irgendwie eine Möglichkeit, da die SLAs auch glücklich zu stimmen und den Andy oder ihm irgendwie ein Argument zu bringen, wie man das verbessern kann?
Ja, genau. Und da kommen wir jetzt eben auf dieses, was wir vorher immer schon mal ganz kurz angesprochen haben, auf dieses Noisy-Neighbor-Problem. Ne? Also wenn ein Tenant jetzt irgendwie komplett durchdreht, uns mit Requests überflutet, DDoS-Attacken sind natürlich auch, aber auch wenn ein Tenant irgendwie einen spezifischen Request macht und das bei uns irgendeinen Bug triggert, ja, aber nur dieser Tenant würde ja trotzdem, wie du sagst, die ganze Zelle oder wenn wir keine Zelle haben, unsere ganze Anwendung auch downbringen, ja. Und also ich meine, ein relativ einfacher Ansatz, den ihr wahrscheinlich alle kennt, ist, dass es üblicherweise innerhalb eines Systems oder wenn ich Software benutze, Throttling-Mechanismen gibt. Ne? Also dass ich sage, der Tenant kann nur x Requests, sage ich mal, pro Kunde haben, ansonsten kriegt er einen Fehler, ja, zu viele Requests. Ja, das sind so traditionelle Mechanismen. Oder man kennt das auch in Cloud-Umgebungen. Zum Beispiel gibt es so Quotas, ne, dass ich sage, du kannst nicht mehr wie in unserem Beispiel 1000 Rechnungen pro Minute anlegen. Ja, das ist einfach ein natürliches Limit. Ne? Und so kann ich schon mal gewisse Szenarien abfangen, zum Beispiel.
Wo wird das Ganze dann implementiert üblicherweise? Also jetzt auch bei euch Amazon kennt man ja die Quotas, die man hat und Rate Limited und bei jeder API gibt's diese Dinge. Wo wird es am besten implementiert? Weil umso weiter hinten im Stack, umso problematischer ist es natürlich. Also wie weit kann ich das vorne implementieren in irgendeinem eingehenden Proxy Load Balancer?
Ja, also du hast vollkommen recht, am besten so weit vorne wie möglich. Ne? Viel, was halt bei DDoS ja schon hilft, ist schon so ein CDN zum Beispiel. Und ich kann auf dem CDN, habe ich schon DDoS Protection oder kann eben verschiedene Token Bucket Algorithmen haben, um zum Beispiel Throttling Count irgendwie zu maintainen. Und ne, also je früher, desto besser, damit diese Requests gar nicht erst hinten mein Backend sozusagen treffen. Das ist eine Variante.
Das heißt aber, dass die ganzen Stages oder Layers davor in irgendeiner Form tenant-aware sein müssen, dass die wissen, das ist derselbe Tenant und da kommen so und so viele Requests von diesem Tenant rein. Also es muss dann irgendwie über die Tokens oder wie auch immer müssen die Requests klar zuordnenbar sein zu einem Tenant, damit ich sowas überhaupt enforcen kann.
Genau, das kann dann entweder im Token drin selber, ne, diese Tenant-ID zum Beispiel sein oder ein bestimmter Header zum Beispiel, wo wir das identifizieren können. Richtig, ja. Also irgendwo muss ich diese Tenant-Informationen haben, genau. Genau, das ist jetzt so diese Basis, sage ich mal, Mechanismen, die ich verwenden kann. Was es zusätzlich natürlich gibt, ist, angenommen, wir haben jetzt eben, unsere Anwendung besteht jetzt aus, sage ich mal, unsere ersten Server, die quasi getroffen werden würden, ne, unsere erste Fleet, das sind jetzt, sagen wir mal, sind einfach vier Server, ne? Also das sind jetzt einfach, oder vier Anwendungsinstanzen, die wir jetzt theoretisch haben. Was es dann natürlich gibt, ist so traditionelles Sharding, ne, dass ich sagen kann, ich habe diese vier Server, da mache ich mir zwei Shards drauf. Es gibt Server 1 und 2 und dann gibt es Server 3 und 4. Ne? Und ich assigne dann den Kunden zu einem bestimmten Shard. Ne? Also, dass der Kunde 1 nur auf 1 und 2 drauf geht und der Kunde 2 nur auf 3 und 4. Ne? Das ist so traditionelles Sharding und somit, selbst wenn du jetzt mit deinem Request einen Bug triggerst und der Server 1 geht down und dann machst du einen Retry und gehst auf deinen zweiten Server, zu dem du Zugriff hast und fährst den auch noch runter, ja, dann hast du nicht mehr 100% abgeräumt, ja, sondern hast halt 50%, also nur noch deinen Shard im Prinzip abgeräumt. Ja, also das ist so ganz, ganz einfaches Sharding, um das zu limitieren.
Das heißt aber auch da ist es eigentlich wieder schlauer, wenn man nicht die volle Flexibilität hat, was man so sagt, ich habe einen Load Balancer, der alles überall hinschickt, um möglichst flexibel zu sein und wenn irgendwas zusammenbricht, dann schicke ich es zum nächsten Node, weil wenn da ein Fehler getriggert wird, dann schicke ich das halt zum ersten, zum zweiten, zum dritten, zum vierten und dann ist alles tot, sondern dass ich da auch wirklich eine harte Zuordnung, zumindest zu einem Subset meiner Infrastruktur.
Ganz genau, du hast ja gerade richtig beschrieben, ne, weil wenn ein Request von diesem Kunden auf Server 1 geht und den runterfährt und dann mache ich Round Robin und beim nächsten Mal Server 2 und 3 und 4, dann ist meine ganze Fleet auch wieder down. Ja, das hat ein Mandant, hat das quasi dann getriggert und in dem Fall sage ich, lieber Mandant, du kannst gar nicht auf alle Server Round Robin zugreifen, sondern du kommst nur auf zwei Server und damit ich den Schaden begrenze sozusagen. Ja, das ist einfach eine Möglichkeit, um diesen Noisy Neighbor Effekt auch nochmal oder Bad Actor sozusagen nochmal weiter abzufangen. Und wenn wir das noch weiter spielen möchten, dann gibt es noch ein Advanced-Konzept, sage ich mal, das ist Shuffle-Sharding. Also wir haben ja jetzt ganz einfach gesagt, wir kriegen Server 1 und 2, ne? Und das ist Shard 1 und dann Server 3 und 4 und das ist Shard 2. Ne? Das heißt, wie gesagt, du kommst auf den ersten Shard und wenn du alle Server abräumst, haben wir 50% Impact. Und was Shuffle-Sharding dann noch macht, das ist wirklich dann ein Advanced-Mechanismus, dass ich sage, das sind nicht statische Shards, sondern ich shuffle die. Das heißt, Wolfi, wenn du jetzt Mandant bist, du kriegst Server 1 und 2, ja, und Andi kriegt Server 3 und 4, ne, dann sind wir ähnlich wie davor. Und jetzt bin ich der dritte Tenant, ich kriege jetzt aber Server 1 und 3, ja, und dann haben wir vielleicht noch einen Tenant, Anna, die kriegt 1 und 4. Das heißt, wir kriegen nie das gleiche Subset an Servern zugeteilt wie du, Wolfi. Und wenn du jetzt deinen Server 1 und 2 abräumst, habe ich immer noch ist eins bei mir affected, ja, aber drei nicht. Das heißt, ich habe immer, ich versuche quasi möglichst wenige Tenants die gleiche Subset an Servern zuzuweisen. Ja, das heißt, ich mache random Assignments zwischen einer gewissen Anzahl an Servern und kann dadurch die Anzahl beliebig erhöhen. Das heißt, wenn ich vier Server habe, habe ich zum Beispiel 6 Kombinationen. Ne? 1 und 2, 1 und 3, 1 und 4. 2 und 3, 2 und 4, 3 und 4 zum Beispiel. Ne? Das heißt, ich habe 6 Kombinationen, um nicht in deinem Chart im Prinzip zu landen. Und wenn du das mathematisch dann weiterspielst und wenn du dann noch 6 Server hast und noch mehr Server und so weiter, dann skaliert das wahnsinnig nach oben und du kriegst wahnsinnig viele unique Combinations an Servern und kannst dadurch deinen Blast-Radius stark reduzieren.
Ne? Auf Compute-Ebene.
Das ist jetzt hauptsächlich auf, ich habe jetzt das einfache Beispiel, das wäre jetzt mit Stateless Compute-Ebene zum Beispiel durchgespielt.
Weil du hast natürlich dann immer noch hinten dran, die, je nachdem wie deine Datenbankarchitektur aussieht, ob du auch Read- und Write-Patterns unterscheidest, beziehungsweise was für eine Datenbank du hast, ne? Ob du jetzt ein Single Primary hast oder ein verteiltes System, wo jede Datenbank-Node Lese- und Schreibzugriffe abfangen kann und so weiter und so fort. Das bedeutet aber auch, du fährst da eine Balance in Bezug auf dieses Thema mit den Kosten, weil du musst natürlich jetzt in der Kapazitätsplanung, ich sag mal, immer ein bisschen Spare Capacity, ich sag mal, vorhalten, damit du mögliche Ausfälle bei Noisy Neighbor auch abfangen kannst, richtig?
Ja, aber das ist halt, hat generell damit was zu tun. Wenn ein Server unhealthy wird, ne, brauche ich irgendeinen Mechanismus, um einen neuen Server wieder hochzufahren. Das will ich jetzt gar nicht zu sehr mit dem Konstrukt, sage ich mal, verweben. Eine Sache, die du kurz auf das Stateless und Stateful-Thema, es gibt da einen guten Blogpost, den können wir vielleicht gerne verlinken, wo Grafana-Seite, gab es das mal für Cortex, wo sie auch beschrieben haben, wie sie Shuffle-Sharding über ihren Free-Node-Clusters machen, wo auch tatsächlich State dann auch betroffen ist. Ja? Also das ist nochmal interessant, dann da auch nochmal durchzulesen, wie die das zum Beispiel aufgeteilt haben.
Du könntest es natürlich schon auf der Datenbank-Ebene natürlich auch so machen, sofern das die Datenbank natürlich unterstützt, dass du die Shards dementsprechend aufteilst, je nachdem, was es für IDs sind und die Zuordnung zu den Tenants.
Ja, sie beschreiben das in dem Blogpost so, dass sie halt unter diesen drei Nodes, die für diesen Tenant ausgewählt sind, natürlich repliziert wird dann zum Beispiel. Ja, das genau, heißt, auf genau, jedem dieser drei Nodes liegt der State. Und wenn dann, genau, also das kann man sich da im Detail nochmal durchlesen, ist auch ganz interessant.
Also du bräuchtest eine Tenant-Aware-Datenbank-Replikation in irgendeiner Form oder Sharding auf der Datenbank dementsprechend.
Ja, für diesen einen Tenant, genau. Ich repliziere quasi immer nur auf diesen drei Node-Kombinationen dann in dem Fall, ja.
Genau, also du musst wissen, welcher Tenant wie zugreift, auf welche Shards in der Datenbank und dann dementsprechend replizieren, was es natürlich komplexer macht. Oder du musst den Sharding-Algorithmus Tenant-Aware machen. Aber es wäre rein theoretisch natürlich schon möglich und gibt es auch sicher, kann man glaube ich schon designen.
Ja, man muss aber auch dazu sagen, das, was ihr oder das, was wir jetzt in einer Drei-Mann-Firma, in einem Drei-Mann-Startup jetzt gerade besprechen, ist ein sehr großes Problem. Ja, auch auf der technischen Seite, gar keine Frage. Aber wenn ich an eine Firma denke mit 4 Engineering-Teams, einem Operations-Team und so weiter und so fort, allein da dieses Projekt zu starten und die Kommunikation hinzukriegen und dass das Software-Team auch genau weiß, wie das Sharding unten drunter läuft mit den Datenbanken, weil du kannst ja alles, also das, was wir hier gerade besprechen, das kann man ja nicht alles auf Infrastrukturbasis einfach transparent handeln. Da muss ja die Applikation schon mitspielen. Jetzt sagt der Wolfgang zwar schon, okay, wenn die Datenbank das supportet, aber da ist schon wirklich ein Zusammenspiel zwischen der wirklichen Infrastruktur und der Applikation notwendig und diese Kommunikation allein auf organisationeller Ebene hinzukriegen, ist gar nicht so einfach.
Jetzt hat ja der Max auch schon erwähnt, 10.000 Kunden in einer Zelle oder, also wir sind da schon in Größenordnungen, glaube ich, die mit einer Drei-Mann- oder Drei-Personen, mit einer Drei-Personen-Firma nicht mehr so zu handeln sind, würde ich mal sagen.
Ganz
und auch
genau.
Nicht nötig und das ist ja auch der Klassiker, wenn du dir dann überlegst, mache ich so ein komplexes Konzept oder fahre ich einfach nochmal die gesamte Infrastruktur mit meinen 10 Servern nochmal hoch, dann habe ich 20 Server. Das wird im Endeffekt immer noch billiger sein, als ich mache so eine wirklich aufwendige Struktur. Aber es kommt darauf an, was ich für Sicherheitskriterien erfüllen will und ja, wie viele Kunden ich habe am Ende.
Ja, genau. Also das nochmal klarzustellen, wir haben ja klein angefangen mit Engineering Invoice heute, aber was wir jetzt hier zum Schluss besprechen, also Zellen, Shuffle Sharding, solche Mechanismen, ne, wo auch durchaus natürlich ihr auch recht gab, weil wir sagen, das ist auch eine Komplexität, aber das braucht auch nicht jeder. Ne, das möchte ich hier nochmal ganz klar sagen, hier geht es nur darum, wenn du wirklich groß weltweit Software quasi multitenant fähig, das auch über mehrere Kontinente und Hunderttausende von Usern skaliert, dann machst du dir über solche Dinge Gedanken, ja, dass man einfach mal sieht, was ist die Palette an Möglichkeiten, um mit verschiedenen Problemen quasi auch umgehen zu können.
Wolfgang, du hast gerade gesagt, ja, wenn man von 10.000 Kunden spricht und allem drum und dran, dann spricht man auch in der Regel von größeren Firmen und da brauchen wir uns als 3-Mann-Startup keine Gedanken drüber machen. Also erstens möchte ich mal sagen, blicke positiv in die Zukunft. Ja, wir wollen die Welt verändern. Ja, das ist Nummer eins, ja, mal so als CEO. Die zweite Frage ist, wie viele Mitarbeiter hat denn OnlyFans?
Ich hoffe, es sind mehr als 3.
Wie viele Nutzer bzw. Content-Creator touren denn auf OnlyFans rum?
Mehr als Salesforce-Kunden.
Ich denke auch. Laut Gemini, ganz kurze Recherche, über 4 Millionen Content Creator auf OnlyFans, was ja unsere Kunden in dem Tenant-Ding wären, ja, die dann auch gesplittet werden, über 377 Millionen Nutzer. Und Achtung, es gibt Quellen, die sagen, und das sieht man wohl auch an den finanziellen Zahlen, dass OnlyFans nur 42 Mitarbeiter hat.
Das ist aber auch nur, weil 42 die Antwort auf alles ist. Also.
Das zweite Beispiel, damit ich dich jetzt auch wirklich hier immer noch bitte, positiv zu denken. Wusstest du, wie viele Software-Engineers die Plattform Steam hatte, als die schon sehr populär war?
10.
Ist nämlich auch ein sehr gutes Beispiel von einer sehr hohen Kennzahl, was Umsatz pro Mitarbeiter angeht, genauso wie OnlyFans, dass die mit sehr wenig Personenpower sehr große Zahlen und sehr viele Kunden bedienen. Also mach uns bitte nicht kleiner, als wir sind. Ja, wir werden solche Probleme mit 3 Mitarbeitern haben.
Ich glaube ja auch allgemein, dieser Blast-Radius, den der Max da aufgebracht hat, das ist schon natürlich ein Ding, wo man sich immer Gedanken machen muss, was bedeutet das? Das kann ja auch in ganz vielen anderen Bereichen sein. Also ich denke nur dran, wenn man irgendwo einen Account hat bei irgendeiner Plattform und dann passiert irgendwas mit dem Account oder er wird gesperrt, sei es jetzt Instagram, Social Media Account, was es auch immer ist, man verliert diesen einzelnen Account und da hängt sehr viel dran an dem Account, dann sollte man sich natürlich auch überlegen, muss ich das irgendwie replizieren, brauche ich mehr Accounts, wie gehe ich damit um? Also dieser Blast Radius ist schon sehr wichtig und gerade wenn ich mit externen Ressourcen arbeite, muss ich mir das natürlich noch mehr überlegen. Also das klassische Risiko, das ich da natürlich auch irgendwo mit reinnehmen muss. Und egal, ob es jetzt intern ist, bei meiner Plattform mit externen Ressourcen, ich muss halt immer schauen, dass der Blast Radius gering bleibt. Und auch bei der 3-Personen-Firma, wenn ich 2 Stacks habe, dann bin ich wahrscheinlich auch schon sicherer und deshalb die 2 Stacks aufteile. Und dann habe ich schon einen kleineren Blast Radius. Da muss ich ja noch nicht um 10.000 Kunden Größenordnungen gehen.
Wolfgang, hast du dir eigentlich schon mal die Frage gestellt, wenn du 25 Mal Blast Radius hintereinander sagst, was dann passiert? Ja? Max, ja. Ich gehe stark davon aus, du hast damals beim Meetup, ich glaube, nur 30 oder 35 Minuten bekommen.
Mhm. Hey, 20, so viel. Wir sind ja kurz und bündig und der Max hat da noch mehr Themen fast durchgebracht. Aber da hat er keinen Anni gehabt die Nachfragen stellen.
Und deine Slides, die all diese Modelle, wie zum Beispiel Pool, Bridge und das Shuffle-Sharding und so weiter, ist alles visuell in den Slides verfügbar. Das verlinken wir auch in den Shownotes. Also für alle Leute, die jetzt gerade noch zuhören, die können sich all das auch nochmal in, ich sag mal, 30, 40 Slides durchlesen. Sehr, sehr veranschaulicht, sehr, sehr gut. Vielen Dank. Als Abschlussfrage habe ich noch, welche 2, 3 Tipps würdest du denn Entwicklerinnen und Entwicklern geben, die jetzt an einer Applikation arbeiten und sagen, ja, so eine Multi-Tenant-Thematik, das wäre auch mal was für uns. Ich baue mal einen Prototypen.
Das Wichtigste ist einfach, get your security right. Ne? Also das muss wirklich der erste Job quasi sein, dass man sich bewusst ist, dass man auch eine Verantwortung in einem Multimandantensystem hat, über die Daten der Kunden, über die Experience der Kunden und so weiter. Dass wirklich auch diese Isolation gesichert ist und man nicht, sage ich mal, salopp einfach mit der Ware Clause, die nicht irgendwie enforced ist, umgeht. Ja? Also wirklich Security ist das A und O, weil wenn da ein Leak oder sonstiges passiert, kann das auch das Ende des Unternehmens im Prinzip sein. Ja? Also get security right. Und das zweite ist, das haben wir jetzt zum Schluss besprochen. Ja? Wir haben schon sehr komplexe Themen natürlich besprochen, die sehr, sehr in einem fortgeschrittenen Stadium erst relevant werden mit ganz vielen Kunden. Ja? Ist vielleicht wahrscheinlich viel mehr, mit denen auch die meisten irgendwie zu tun haben. Aber das Wichtige ist, man soll sich die Flexibilität erhalten. Ne? Also immer die Software bauen. Unter dem Hintergrund kann ich, wenn sich die Gegebenheiten verändern, aus irgendeinem Grund kann ich darauf flexibel später eingehen. One-Way-Door, Two-Way-Doors-Decision, ne? Das wirklich in den Design-Prozess mit einfließen. Okay, vielleicht ist, ich fange jetzt einfach mal an, ich habe alles geshared, es ist nur diese eine Prot-Instanz, ich brauche keine Zellen, nix. Aber ich habe vielleicht vorne den Routing-Layer, der einfach ganz statisch jetzt durchroutet die ganze Zeit. Und vielleicht werde ich nie eine zweite Zelle brauchen. Aber ich habe schon die Flexibilität, ja, dass ich zukünftig das abhängen kann. Und das hat auch nichts mit Over-Engineering zu tun. Ne? Das ist jetzt erst eine, sag ich mal, ein Design, das einfach bleibt, versucht flexibel zu bleiben, ja, ohne jetzt ins Over-Engineering und was wäre, wenn reinzukommen, aber versucht flexibel zu bleiben. Ja, das wären, glaube ich, so die zwei Key-Takeaways, würde ich sagen, oder Sachen, die man sich im Kopf behalten soll. Und dann, wenn die Probleme dann kommen, dann sind vielleicht die Themen, über die wir heute gesprochen haben, dann auch, können gute Tools sein, um das dann umzusetzen. Aber das ist auch was, was ich, hat auch ein Kollege bei uns bei AWS gesagt, Tools, not Rules. Ne? Also es soll jetzt nicht eben irgendwie klingen, dass man muss Shuffle-Sharding, man muss Cell-basiert machen, aber man hat vielleicht heute gesehen, die Tools, die man dann verwenden kann, um mit diesen Situationen dann später, wenn sie wirklich relevant werden, umzugehen.
Max, ich habe sehr viel mitgenommen. Vielen lieben Dank.
Unbedingt. Danke auch für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Wie immer gilt, wer Feedback geben möchte, gerne via E-Mail, gerne via unsere Discord-Community, leiten wir natürlich alles an Max weiter. Und wer die ganzen Bilder zu dem Talk hier haben möchte, zu diesem Podcast haben möchte, der kann in die Shownotes gehen. Da findet ihr die Slides von Max mit ganz vielen Bildern, um das wirklich mal zu verdeutlichen, falls das alles irgendwie verwirrend war mit Pool und Bridge und Zell und allem drum und dran. Da kann man das alles mal nochmal als Zusammenfassung lesen. Wolfgang, was sind deine finalen Worte?
Ja, ich glaube mir jetzt einfach von Max, dieses Multi-Tenant ist der better Single-Tenant, weil ich finde das auch, man sollte das einfach schon mitdenken und man ist danach einfach flexibler, egal wie man losstartet. Kann dem nur beipflichten. Also vielen lieben Dank, Max, für deine ganzen Einsichten und ich hoffe, dass in Zukunft alle nur mehr Multi-Tenant programmieren werden, wenn sie sich irgendeine Architektur überlegen.
Ich mag den Spruch auch sehr und ich beende diese Podcast-Episode mit einem Flachwitz, generiert bei Gemini. Okay. Warum haben Multi-Tenant-Architekturen so schlechte Manieren? Weil sie die ganze Zeit die Ressourcen teilen, aber nie fragen, ob der Nachbar etwas braucht.
Ja. Das sehr war's. Er muss Gemini noch üben, aber, ja, aber es passt zu dir, Andi. Das ist schon okay.
War der erste schnelle Prompt. Ich gelobe Besserung diesmal. Das war's von uns. Tschüss. Bye-bye.
Ciao.